euch bei dem Sonnenschein in die Augen schauen zu dürfen. Ich muss euch vorwarnen, wir haben vielleicht nachher technische Probleme, weil bei allen drei Klickern, die wir haben, sind gleichzeitig die Batterien leer geworden. Also ich weiß nicht, wie das nachher wird. Kann sein, dass ich immer per Fingerzeig nachher anzeigen muss, dass wir weitermachen. Aber wir gucken mal, wie weit der Laden mich hier bringt. Und wie ihr mich kennt, habe ich heute euch wieder jemanden mitgebracht. Ich vermute allerdings sehr stark, dass keiner von euch den Namen dieses Mannes erkennt. Die Sonne macht es auch sowieso gerade schwer, was zu erkennen. Also den Namen dieses Schauspielers, den verrate ich euch mal noch. Richard Armitage. Richard Armitage. So ein sehr unbekannter Name, kennt man jetzt nicht so gut. Aber ich frage mich, ob jemand von euch das Gesicht erkennt und welche Rolle er in einem der letzten, ja, recht großen Filme spielt, die innerhalb der letzten 5 bis 7 Jahre so aufgekommen sind. Ja, das Licht ist zu kräftig, ne? Aber ich muss auch sagen, das Foto ist auch schwer. Also ich habe ihn auch sehr schwer selbst erkannt. Wenn sich keiner meldet, dann gebe ich euch die Auflösung. Es ist diese Person hier. So, kann denn schon jemand eher erkennen, wer das hier sein soll? Oh, sehr gut. Thorin Eichenschild, genau, da oben höre ich es. Thorin Eichenschild, eine ganz wichtige Figur aus dem Film, der Filmreihe Der Hobbit. Und ja, um was geht es im Hobbit? Also ganz grob zusammengefasst, da ist eine Horde Männer, die sich auf ein Abenteuer begibt und versucht, ihren Schatz, den sie mal besessen haben, wieder zu erlangen. Ganz grob zusammengefasst. Und wie diese Geschichte anfängt, ist ganz witzig. Da trifft sich diese Horde von Männern bei einem Mann, nämlich bei Bilbo, dem Hobbit, weil sie dieses Abenteuer angehen wollen und sie brauchen jemanden mit ganz besonderen Fähigkeiten und diese hat Bilbo, obwohl Bilbo davon gar nichts weiß. Und dann, ja, nach längerem Hin und Her, begibt sich diese Truppe auf dieses riesengroße Abenteuer, wo auch viele Gefahren auf sie warten. Und ja, sie sind dann so unterwegs und dann kommt es zu einer Szene, die mir schon immer irgendwie so ein bisschen aus dem Herz gesprochen hat. Es kommt nämlich zu der Szene, da fragt Bilbo einen Mitstreiter, der heißt Balin, der fragt ihn: Hey Balin, wer ist denn dieser Thorin, dem wir alle hinterherrennen? Wo kommt er eigentlich her? Was ist dem seine Geschichte? Warum latschen wir dem überhaupt nach? Und dann antwortet Balin: Weißt du, wir sind von unserem Volk aus einmal vertrieben worden. Und als wir als zerstreutes Volk versucht haben, eine neue Heimat zu finden, sind wir unterwegs, ja, auf den Feind gestoßen, der uns angegriffen hat und uns zerstören und vernichten wollte. Und was sollen wir sagen, es sah wirklich schlecht aus, die Schlacht war wirklich schlimm für uns und wir standen so kurz davor, vernichtet zu werden von dem Feind. Und in der Stunde, in der die Verzweiflung am größten war, kommt dieser Thorin und ergreift nichts als nur einen Ast aus Eiche und benutzt ihn als Schild, daher sein Nachname Thorin Eichenschild, und er kämpft mit diesem Eichenschild und schafft es dadurch, den Feind zu bezwingen und unser Volk zu retten. Und dann sagt Balin diesen einen Satz: Von da an schwor ich mir, diesen einen, dem will ich folgen. Diesen einen nenne ich meinen König. Und ich schaue diese Filme ja öfter und jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, da passiert sowas in meinem Herzen in mir, weil ich mir jedes Mal denke, genau diesen Satz habe ich ja eigentlich zu meinem Jesus genauso gesagt. Diesen einem will ich folgen, diesen einen nenne ich meinen König. Und ich finde es so spannend, und das hat mich so beschäftigt in der Vorbereitung, dieses Nachfolgen, Jesus meinen König nennen. Das hat mich so beschäftigt in der Vorbereitung, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mir mal angucken, was sagt denn Jesus über die Nachfolge? die Nachfolge in Christus, was bedeutet das? Und ich möchte mit euch heute ein paar Bibelstellen anschauen, wo Jesus eben diese Nachfolge ja ganz klar besprochen hat und einige Sätze an uns weitergegeben hat. Und hier möchte ich mal die Verse aus Lukas 9, Vers 59 bis 62 zunächst mit euch anschauen. Da lesen wir: Jesus aber sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, aber zuvor erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das sind mal so die ersten Verse, wo Jesus ganz klar über das Thema Nachfolge spricht und was es bedeutet und heißt, wenn man ihm nachfolgen möchte. Und ich habe mir gedacht, wir haben diese Verse gerade gelesen, da ist einer, der sagt, ich möchte erst meinen Vater begraben, der nächste, der sich erst noch verabschieden will von daheim. Ich habe mir gedacht, ich möchte erst mal mit euch darüber nachdenken, was denn Jesus hier nicht sagt. Ich glaube nicht, dass Jesus hier sagt, dass man keine Beerdigungen oder Trauerzeiten durchführen soll. Das sagt Jesus hier nicht. So, es gibt da zwei Gründe für, die ich euch rein biblisch nennen kann. Das erste ist, es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese erste Person, die sagt, ich möchte erst meinen Vater begraben, es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Vater noch gar nicht verstorben war. Vielleicht war er sehr alt, vielleicht war er auch schwer krank. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er noch nicht verstorben war. Warum? Es ist ganz einfach. Wenn der schon gestorben war, dann wäre dieser junge Mann nicht vor Jesus gestanden, sondern wäre daheim und hätte die Beerdigung vorbereitet. Aber Jesus, der als Wanderprediger unterwegs ist, der geht ja zudem aktiv hin und will den hören. Daraus kann man schon ableiten, es ist schon wahrscheinlich, dass dieser Vater noch gar nicht verstorben war und die Person einfach warten wollte, bis es soweit ist, und wenn er dann beerdigt war und alles geklärt ist, dann folge ich Jesus nach. Es gibt noch einen zweiten Grund, woran man das sieht, dass Jesus nicht kritisiert, dass man Trauerzeiten und Beerdigungen durchführt. Das ist ganz einfach, Jesus hat selber an einer teilgenommen. Johannes 11, Lazarus, da ist Jesus selber mit dabei. Und da kritisiert Jesus das auch nicht. Ja? Und ich sage das auf dem Hintergrund von letzter Woche, als wir den Nachruf für Karl hatten. Jesus sagt hier nicht, lasst die Toten ihre Toten begraben, sondern Jesus sagt hier, Leute, ihr sollt nichts darüber stehen lassen, über mir. Ja? Ich glaube, Jesus kritisiert hier viel mehr, dass es Dinge gibt, die man über Jesus selbst stellen möchte. Wie gesagt, der eine will warten, bis der Vater verstorben ist und bis das mit dem Testament geklärt ist. Der andere will erst noch nach Hause und sich von der Familie verabschieden. Und Jesus sagt, Leute, es soll nichts geben, das über mir steht. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann muss ich an erster Stelle stehen. Da soll es nichts geben, was in annähernder Weise konkurriert. Und ich habe das für uns mal in diesem ersten Punkt zusammengefasst. Christus soll alle Zeit allerhöchste Priorität haben. Alle Zeit soll Jesus die höchste Priorität in meinem, in unserem Leben haben. Ja, wenn ihr meine Predigten aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, dieser erste Punkt, den habe ich in jeder zweiten oder dritten Predigt drin, nur ein bisschen anders formuliert. Also diese Aufforderung habe ich öfters drin. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme sie trotzdem mit rein, weil wir Menschen, wir brauchen manchmal, bis wir es hier oben kapieren und vor allem, bis wir es hier drin kapieren. Und manchmal muss man gewisse Sachen einfach öfter sagen. Christus soll alle Zeit die allerhöchste Priorität in unserem Leben haben. Aber ich habe auch einen Aspekt drin, der ein bisschen neuer ist. Wie gesagt, es soll nichts geben, was über Jesus steht. Und was betrifft das alles in unserem Leben? Alles. Familie, Freunde, Wünsche und Träume, Karriere und Ziele, aber auch Ängste und Sorgen. Die können auch ganz schnell dazu führen, dass die eine höhere Priorität haben als Jesus. Und man könnte die Liste wahrscheinlich noch endlos weiterführen. Es soll nichts geben, was über Jesus steht. Ich habe einen weiteren Vers noch rausgesucht, wo Jesus über Nachfolge spricht, Johannes 12, Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wo der Diener ist, da ist auch Jesus. Das wäre der Rückschluss aus dem Satz. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wenn ich diesen Vers so lese, dann kommt so eine Frage in mir auf und die lautet, wo bin ich denn gerade? Bin ich denn gerade da, wo Jesus ist? Bin ich gerade da in meinem Leben, wo Jesus mich haben möchte? Und die Frage muss jeder für sich beantworten können. Und jetzt möchte ich euch eine zweite Frage stellen. Wenn ich diesen ersten Satz lese und dann so eine Frage stelle, was tue ich denn dann? Was mache ich, wenn ich so eine Aussage habe und solche eine Frage mir dann stelle? Jemand eine Idee? Genau. Immer noch eine andere Idee. Was tue ich? Achso, was er gesagt hat? Max, was hast du gesagt? Du hast gesagt, was denn Jesus? Du fragst dich, genau, ob du da bist, wo Jesus ist. Also du fragst dich. Ja, es geht schon sehr gut in die Richtung. Sorry, Nancy hat das Richtige gesagt. Du reflektierst. Reflektieren, sich selbst hinterfragen. Das tut man mit so einer Frage. Und auch wenn ich diesen ersten Punkt euch jede zweite oder dritte Predigt bringe, das hier ist das Neue, ich glaube, dass das hier genau der Punkt ist, den wir lernen müssen. Christus soll alle Zeit allerhöchste Priorität haben und dafür müssen wir regelmäßig unser Leben hinterfragen. Regelmäßig. Wo stehe ich gerade? Bin ich da, wo Jesus mich haben möchte? Oder bin ich vielleicht nicht da, wo Jesus mich haben möchte? Das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen sollte, immer wieder selbst hinterfragen und reflektieren sollte über sein Leben. Bin ich da, wo Jesus mich haben möchte? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht oder eine Begebenheit mitgebracht, die mit diesem Mann zu tun hat, zur Linken. Ich habe ihn euch schon mal vorgestellt, Gordon Ramsay. Wer es nicht mehr weiß, wer Gordon Ramsay ist, hier eine kurze Zusammenfassung. Gordon Ramsay ist ein Sternekoch und einer mit der besten Köche der Welt. Da kann man sich ja immer drüber streiten, aber er gehört auf jeden Fall mit zu den bekanntesten in der Welt. Und dieser Gordon Ramsay hat eine Serie, die ich euch auch schon mal vorgestellt habe, nämlich er besucht Restaurants, die kurz vor dem Abgrund stehen und knapp davor sind, bankrott zu gehen und einen Riesenhaufen Schulden sich angelacht haben und die aber nicht abbezahlen können, weil es einfach schlecht läuft im Restaurant. Und dann kommt so einer wie Gordon Ramsay und versucht herauszufinden, wo liegen die Probleme, und er versucht, dieses Restaurant zu retten und eben das Ganze aufzubessern. So. Und wenn man diese Serie relativ häufig guckt, so wie ich es tue, dann fällt einem immer wieder auf, es sind fast immer die gleichen Fehler, die die Restaurants machen. Ja, da wird schlechtes Essen serviert, das ist eingefroren, das ist nicht frisch, da wird irgendwas aus der Tüte irgendwie warm gemacht und hingestellt und als Essen verkauft. Das könnte auch jeder selber machen, muss man nicht ins Restaurant für gehen. Ja, das ist so ein ganz beliebter Fehler. Oder die Küche ist unfassbar dreckig und deswegen ist das Essen so ekelhaft, weil sich abgeschimmelte Sachen da irgendwie im Essen und keine Ahnung. Oder aber es sind völlig falsche Leute für ganz wichtige Schlüsselpositionen eingesetzt, also einfach die falschen Leute da. Oder auch ein beliebter Fehler, es wird viel zu viel auf der Speisekarte angeboten. Ist auch mal ein recht klares Zeichen, dass es nicht gut läuft in einem Restaurant. So, und dann gibt es aber einen Fall, bei dem bin ich wirklich hellhörig geworden. Hab diese Folge gesehen und da besucht Gordon Ramsay einen Koch, der 15 Jahre zuvor die höchste Auszeichnung als Koch erlangt hat. Und das ist ein Michelin-Stern. Also wenn du einen Michelin-Stern als Koch erlangt hast, ist das die höchste Auszeichnung in der Kochwelt. Da wirst du dann auch richtig bekannt und renommiert. Und wenn du einen Michelin-Stern hast, dann läuft es eigentlich richtig gut in deinem Restaurant. Und dieser Koch, den er da besucht, der hatte 15 Jahre zuvor eben diesen Michelin-Stern erlangt, weil er einfach gut kochen kann. Und Gordon Ramsay kommt dahin und fragt sich, wie um alles in der Welt kann es sein, dass jemand, der einen Michelin-Stern hat, so knapp davor steht, Haus und Hof zu verlieren und vielleicht die nächsten Tage unter der Brücke schlafen muss. Wie kann das sein? Und wie das dann so ist, Gordon Ramsay stellt sich in die Küche, schaut sich die Abläufe an, ist ein paar Tage da, lässt die Eindrücke auf sich wirken und analysiert so ein bisschen die Fehlerquellen. Und dann hat er bei ihm den Fehler ausfindig gemacht. Der Fehler war nicht seine Kochkunst. Ja, der konnte das, der konnte mit dem Zeug umgehen, der konnte das auf den Punkt genau fertig machen, konnte es auch wirklich aufwendig auftischen, sodass es richtig aufwendig und farblich ein Spektakel war und weiß ich nicht was. Ja, also da hat Gordon Ramsay gesagt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du die wichtigste Frage dir nicht gestellt hast. Und das ist, treffe ich mit meinem Kochen den Geschmack der Besucher? Und Gordon Ramsay sagt, du musst dir regelmäßig diese Frage stellen. Wenn du 15 Jahre lang an deinem Stil festhältst und die Leute sich aber verändern, dann wirst du sie verlieren. Und genau das ist diesem Sternekoch passiert. Und Gordon Ramsay hat ihm gesagt, du musst regelmäßig dir diese Frage immer wieder stellen. Treffe ich noch den Geschmack der Besucher, die kommen? Ja? Und hier macht Gordon Ramsay ihm deutlich, du musst regelmäßig da reflektieren drüber, ob du dieser Frage gerecht wirst. Du musst regelmäßig darüber reflektieren. Wenn du das nicht tust, dann wirst du dein Ziel verfehlen und im Fall des Kochs eben bankrott gehen und unter der Brücke schlafen müssen. Und ich finde, was Gordon Ramsay hier andeutet, das können wir eigentlich genauso auf unser Leben auch übertragen. Wenn ich Christus nachfolgen will, dann muss Christus immer an allerhöchster Stelle stehen. Und wie kann ich das bewerkstelligen? Indem ich regelmäßig mein Leben hinterfrage, ist denn Jesus immer noch allerhöchste Priorität bei mir? Oder sind da andere Dinge, die mir wichtiger geworden sind? Sind da andere Dinge, die mich mehr begeistern? Sind da andere Dinge in meinem Leben, die einfach davon ablenken und Jesus vom Thron gestoßen haben? Wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns regelmäßig mit dieser Frage selbst hinterfragen. Ist Jesus denn überhaupt noch die Nummer eins bei mir? Christus soll alle Zeit allerhöchste Priorität haben. Dafür müssen wir regelmäßig unser Leben hinterfragen. Ich möchte noch ein paar Verse weiter mit euch gehen. Lesen wir in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Auch hier spricht Jesus über die Nachfolge. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert oder einbüßt? Also auch hier merken wir, Jesus spricht hier ganz klar über Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das sind ja auch recht bekannte Verse, die wir Christen so immer wieder unter uns kennen. Ich habe mir die Frage gestellt, was meint denn Jesus mit diesem Ausdruck, ich soll täglich das Kreuz auf mich nehmen? Was meint er denn damit? Zunächst, das Kreuz damals eigentlich ein Fluchwort. Warum? Ja, das Kreuz, das war die schlimmste Todesstrafe, die es damals zur Zeit Jesu gab und die galt eigentlich nur Schwerverbrechern oder Staatsfeinden, die sich gegen die römische Besatzungsmacht auflehnen. Was aber Jesus hier nicht meinen kann, ist der physische Tod. Ja? Warum? Weil Jesus sagt, wir sollen das täglich tun. Und physisch sterben kann ein Mensch nur einmal und nicht täglich. Das heißt, Jesus muss hier wohl was ganz anderes meinen. Und ich glaube, was Jesus hier meint, ist nicht der physische Tod, sondern die täglich in uns wohnende Sündhaftigkeit. Mit der wachen wir jeden Morgen neu auf, die klebt an uns und die werden wir nie loswerden. Auch wenn wir gläubig sind, die Sündhaftigkeit, mit der werden wir bis an unser Lebensende zu tun haben. Und genau das ist das, was Jesus meint, genau diese Sündhaftigkeit müssen wir jeden Tag aufs Neue ablegen, jeden Tag aufs Neue ans Kreuz bringen, denn am Kreuz ist der, der damit fertig wird, nämlich Jesus. Der wird mit der in uns wohnenden Sündhaftigkeit fertig. Frage an euch, wie äußert sich denn die tägliche Sündhaftigkeit in unserem Leben so ganz praktisch? Also könnte man jetzt ganz, ganz viele Sachen auflisten. Ungeduld. Nochmal. Oh, sehr gut. Sie hat schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Wie gesagt, man könnte hier sehr viel auflisten. Ich habe mir gedacht, man kann es in diesen vier Worten recht einfach zusammenfassen. Ich, meiner, mir und mich. Wenn das hier dein Leben bestimmt, ich, meiner, mir, mich, dann ist es das, was die Bibel zusammengefasst unter Sündhaftigkeit versteht. Wenn du nach deinen Zielen gehst, wenn du selbst dich nur um dich selbst drehst, so selbstzentriert bist, dass es nichts anderes gibt, dann brauchst du dich auch später nicht wundern, wenn du in Einsamkeit dein Leben verbringen wirst. Ich, meiner, mir, mich. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, wir sollen täglich unser Kreuz abgeben, dann heißt das, dass wir täglich dass ich diesen egozentrischen Egoismus, den wir in uns haben, dass wir diesen ablegen und jeden Tag aufs Neue ans Kreuz bringen müssen. Ich habe das uns als zweiten Punkt hier so festgehalten. Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen sollen, dann sollen wir täglich unser Ich-Denken, so habe ich es mal genannt, ablegen. Jeden Tag neu. Ich habe mir so gedacht, ich möchte jetzt einfach mal rotzfrech die Frage stellen und ganz egoistisch hier fragen, was habe ich denn davon? Ja, also ich soll ja nicht egoistisch sein, sagt Jesus, aber ich tue es einfach mal hier, was habe ich denn davon, wenn ich täglich meinen Egoismus ablege und weg von diesem Ich, meiner, mir und mich komme? Was habe ich denn davon? Und das sagt Jesus, wie wir es in den Versen gelesen haben, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert oder einbüßt? Wenn wir die Frage stellen, was habe ich denn davon? Ganz einfach, wir werden das wahre Leben erlangen, das Jesus für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, in unserem Kontext, was das wahre Leben bedeutet, heißt einfach, dass du glücklich wirst. Ganz einfach zusammengefasst, du wirst das bekommen, was Jesus dir eigentlich schenken möchte. Und das ist ein glückliches Leben. Und ich glaube, das wirst du nur bekommen, wenn du es schaffst, von diesem Ich-Denken wegzukommen. Wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann sollen wir täglich unser Ich-Denken ablegen und dann werden wir das wahre Leben erlangen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von einem Mann. Dieser hier, das ist, jetzt muss ich überlegen, Sundar Singhji. Und dieser Mann, das ist der erste indische Missionar, den die Welt je hervorgebracht hat. Dieser Mann ist im Zuge von britischen Missionaren zum Glauben gekommen in Indien und er hat sich entschlossen, Christus nachzufolgen und auch Missionar zu werden und in seinem Land als Missionar seinen Dienst zu leisten. Und er wurde der erste indische Missionar, der in die Geschichte einging. Und dieser Sundar Singhji, er wohnte im Norden von Indien, der hatte eine große Leidenschaft, das war das hier. Berge, Gipfel erklimmen, Bergsteigen, Wandern gehen in der Natur. Und wie gesagt, er lebt im Norden Indiens, da beginnen ja schon die Ausläufer des Himalaya-Gebirges. Und das war seine große Leidenschaft, immer Bergsteigen zu gehen. Und das tut er auch eines Tages mit einem Tibeter zusammen, der sich auskennt in den Bergen. Und sie möchten gerne einen Berg erklimmen. Und wie ihr wisst, das Ganze liegt sehr hoch. Wir haben die höchsten Gebirge der Welt in dieser Gegend. Und er beginnt mit dem Tibeter, der sich gut auskennt, eben einen Gipfel zu erklimmen. Und sie sind unterwegs. Und auf einmal merken sie, wie das Wetter umschlägt und es ziemlich schlecht wird. Ja, es kann da oben ganz schnell passieren, das ist ein wirklich heftiges Gebirge und da sind wirklich andere Temperaturen. Und sie merken, es wird immer kälter und der Wind wird immer härter und eisiger und es werden immer ja, lebensbedrohlichere Zustände. Und sie halten an und kommen zu dem Schluss, ja, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich umkehren. Es wird langsam zu gefährlich und es könnte sein, dass wir hier oben erfrieren, wenn wir noch zu lange hier verweilen. Und beide beschließen und sagen, ja, wir kehren um, wir wollen ja nicht hier oben sterben und erfrieren. Und während sie sich umdrehen, bemerkt Sundar Singhji einen Mann, der abgestürzt in einer Felsspalte sich befindet und ruft und schreit und um sein Leben fleht. Und Sundar Singhji bemerkt diesen Mann und sagt ihm wieder, hey, da unten ist jemand, der ist abgestürzt. Wir müssen diesen Mann retten. Und der Tibeter sagt zu ihm, ja, ich sehe das, aber das ist lebensgefährlich. Wenn wir da jetzt anfangen, dann sind hier gleich 3 Tote am Ende des Tages. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich runtersteigen sollten und diesem Mann helfen sollten. Und Sundar Singhji sagt, nein, wir müssen dem helfen, der schreit um sein Leben. Wir müssen, solange wir noch können, müssen wir jetzt die Chance ergreifen und diesen Mann da hochholen. Und der Tibeter sagt, nein, das ist zu gefährlich, ich kenne mich aus, das ist lebensgefährlich, also da tun wir uns keinen Gefallen mit. Und dann sagt Sundar Singhji, ich werde runtergehen und diesen Mann retten. Denn lieber sterbe ich bei dem Versuch und zeige aber, dass ich meinem Herrn diene, dem ich nachfolge, als dass ich nach Hause gehe und auf dem Weg vielleicht erfrieren könnte und sterbe und den Dienst nicht getan habe. Und der Tibeter sagt zu ihm, okay, ich sehe, du lässt dich nicht abbringen, dann mach du deins, aber ich werde jetzt zurückkehren, weil ich glaube, es wird zu heftig und zu kalt und wir könnten hier erfrieren. Und der Tibeter wendet sich ab, macht sich auf den Rückweg und Sundar Singhji fängt an, unter schwersten Bedingungen sein Seil irgendwo zu befestigen. Er klettert hinab zu dem Mann, er bindet ihn fest mit allem, was sie irgendwie können. Der Mann hält sich so gut, er kann eben fest an Sundar Singhji. Er schafft es, mit ihm aus dieser Felsspalte herauszulaufen und er merkt, draußen tobt der Sturm und es ist unfassbar kalt und es ist wirklich lebensbedrohlich. Und dann merkt er aber, dass es genau das Richtige war, darunter zu gehen und diesen Mann zu retten. Warum? Er hat ihn an sich aufgebunden und merkt, wie seine Körperwärme ihn warm hält und umgekehrt auch seine den des Verunglückten warm hält. Und sie schaffen es rauszukommen und begeben sich auf den Rückweg und laufen dieses Tal in diesem schweren, eiskalten Sturm herunter. Und auf dem Weg entdecken sie was? Den Tibeter, der niedergefallen ist und erfroren ist. Jesus sagt, wer sein Leben behalten möchte, der wird es verlieren. wer sein Leben aber meinetwillen hingibt, dem werde ich das Leben schenken. Ich glaube, an dieser Geschichte wird es ganz plastisch deutlich, wir sollen täglich unser Ich-Denken ablegen. Und dann werden wir das wahre Leben erlangen. Ich möchte noch einen letzten Punkt mit euch anschauen, wo es auch um Nachfolge geht. Hier habe ich jetzt einige Worte von Paulus uns mal rausgesucht, die er über Nachfolge spricht, wo er über Nachfolge spricht. Die lesen wir in Philipper 1, Vers 6 zum Beispiel. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Oder auch mein Lieblingsvers, Philipper 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und das ist der dritte Punkt, den ich uns mitgeben möchte. Gott hilft uns auf dem Weg. Bisher hatte ich ja so Punkte jetzt gebracht, wo es immer heißt, du sollst. Ja, Kreuz ablegen, jeden Tag neu, reflektieren. Ja, du musst machen. Und jetzt sehe ich aber, wenn ich über Nachfolgen weiter nachdenke, dass Gott uns hier in den Versen sagt, Gott will uns auf dem Weg helfen. Gott lässt uns damit nicht alleine. Ja? Die große Frage ist, was sollen wir denn tun, wenn Gott derjenige ist, der das Werk in uns zu Ende bringen möchte? Wenn Gott derjenige ist, der in uns das Wollen und uns auch das Gelingen schenkt, was sollen wir denn dann tun? Weil dann könnte ich ja auch daheim auf dem Sofa sitzen und nichts tun, wenn Gott das Werk von alleine fertig macht und auch in mir das Wollen und Vollbringen so ganz ohne Zutun macht, dann kann ich ja auf der Couch liegen und Gott dabei zuschauen von der Ferne und noch Applaus geben, wenn es gut gelaufen ist. Was soll ich denn dann tun? Ich glaube, das ist genau das Falsche, wenn wir uns hinstellen oder hinsetzen und hinlegen und sagen, ja, dann tun wir nichts und gucken Gott dabei zu. Denn da gibt es ein paar andere Verse dazu, die Paulus auch weitergibt. Und lesen wir zum Beispiel in Titus 3, Vers 1. Erinnere die Gemeinde, dass sie gehorsam sein sollen, zu jedem guten Werk bereit. Oder ähnliche Worte, Epheser 6, Vers 15. Seid an den Füßen gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und noch ein Vers, den bringt dann Petrus in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 15. Seid aber bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Was soll ich also tun? Ich soll bereit sein. Ich soll nicht da sitzen und nichts tun, sondern ich soll Bereitschaft zeigen. Wenn ich Christus nachfolgen möchte, dann darf ich mir sicher sein, dass Gott mir auf diesem Weg helfen wird. Aber wir sollen Bereitschaft zeigen. Das müssen wir tun. Aktiv Bereitschaft zeigen. Und ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht von diesem Mann, das Bruder Andrew, den hatte ich auch schon mal in einer anderen Predigt erwähnt. Und dieser Mann hat wirklich ein Leben hinter sich. Ich kann euch nur wärmstens diese Biografie empfehlen. Ich habe, glaube ich, schon seit langem nicht mehr so eine spannende Biografie gelesen. Dieser Bruder Andrew war eben ein Mann, der aus dem Krieg kam. Und er hat eine Kriegsverletzung gehabt, war Holländer, war dann eben in Holland und ist dort dann zum Glauben gekommen. Und er hat dann auch wie durch ein Wunder seine Heilung hat die Heilung von seiner Kriegsverletzung erfahren dürfen und wusste, okay, seit Gott mich von meiner Kriegsverletzung geheilt hat, möchte ich sein Wort den Menschen verkündigen und zwar so vielen, wie es nur irgendwie geht. Er ist so ein richtiger Missionar geworden, dieser Mann. Und das eben auch früh in seinen Jahren, kurz nachdem er sich bekehrt hat, gerade war 1, 2, 3 Jahre vielleicht gläubig. Und in der Zwischenzeit hat er einen Job in einer Schokoladenfabrik angenommen, in Holland. Und da hat er schon angefangen, dann kräftig von Gott zu erzählen und seinen Mitarbeitern weiterzugeben und die Begeisterung so wirklich weiter, von Gottes Wort weiterzugeben an die Leute. Und das hat zu einigen Leuten, ging das richtig auf die Nerven. Also dieses fromme Gelaber, das ist denen richtig auf den Zeiger gegangen. Und das war vor allem seine Abteilungsleiterin. Und die war so eine richtig schwere und garstige Persönlichkeit, die richtig viel Energie gekostet hat und auch immer sehr unfreundlich war. Und eines Tages kommt die auf ihn zu und ist auch so genervt und sagt, so, sie halten jetzt die Schnauze, wenn ich noch ein Wort höre, dann sorge ich dafür, dass sie hier rausgeschmissen werden. An mir reicht's. Ich kann den Mist nicht mehr hören. Und dieser Bruder Andrew ist dann so richtig geschockt und denkt, okay, dann halte ich mal die Schnauze und tu nicht hier groß weiter evangelisieren, sondern lass es aus dem Job raus und mach's dann halt nur noch in meiner Freizeit. Okay, er ist schon ein bisschen geknickt darüber, weil er doch gerne das weitergeben möchte, aber er denkt sich, gut, wenn ich den Mund da so verschlossen kriege, dann halte ich mich da erstmal dran. Ja, er tut das dann auch, ist da auch recht brav und eines Tages kommt es so weit, dass seine Abteilungsleiterin auf ihn zukommt und fragt, entschuldigen Sie, Bruder Andrew, mein Auto ist kaputt gegangen und Sie wohnen ja im gleichen Dorf wie ich und ich wollte fragen, ob Sie mich auf Ihrem Fahrrad morgens mitnehmen könnten und auch nach Hause fahren könnten. Und Bruder Andrew denkt sich, ja, natürlich kann ich das machen und denkt sich, ja, jetzt kann ich ihr auf dem Weg auch von Jesus erzählen und sie so richtig und dann mal so richtig was weitergeben. Ja, und das war so während der Arbeitszeit und dann am Ende des Arbeitstages kommt es dann dazu, dass die beiden sich dann auf dem Parkplatz treffen beim Fahrrad und dann kommt die Frau auf ihn zu und sagt, ja, wir können jetzt losfahren, aber ich habe eine Bedingung. Ich möchte kein Wort über Jesus oder Bibel oder irgendetwas hören. Nichts Frommes, gar nichts. Und Bruder Andrew denkt sich, ja, aber wie wollen Sie sonst heimkommen? Dann sagt sie, dann nehme ich einfach den Bus, ist kein Problem. Dann denkt sich Bruder Andrew, ja gut, okay, dann sage ich nichts über den Glauben und fahre sie einfach nur heim. Und ja. Und er denkt sich schon so auf dem Weg, so Mist, ey, jetzt hätte ich so gerne eigentlich sie da jetzt gehabt und hatte sie schon und hätte sie so richtig packen können, weil jetzt ist ja nicht mehr Arbeit und es ist eher Freizeit. Aber er tut den Dienst schön brav, 3 Tage lang und am 4. Tag dann, letzter Arbeitstag in der Woche, fährt er sie wieder ins Geschäft und dann ist die Arbeitszeit vorüber und dann kommt sie auf ihn zu und sagt, können wir mal reden in Ruhe? Und er sagt, ja, natürlich. Und die beiden gehen dann eben zur Seite in einen anderen Raum, wo sie ungestört sind und dann sagt sie, wissen Sie noch Ihr Versprechen, was Sie mir am Anfang der Woche gegeben haben, dass Sie nicht über Jesus oder Bibel oder sonstiges reden? Und so, ja, natürlich, weiß ich noch. Und dann sagt sie, ich habe gemerkt, dass Sie sich wirklich dran gehalten haben, obwohl ich weiß, dass Sie eigentlich wie ein Wasserfall davon reden. Unstoppbar einfach drauf losbrabbeln über dieses ganze Zeug. Und weil Sie aber so wirklich sich dran gehalten haben, hab ich mir so Sorgen gemacht, dass ich ein Fall bin, der nicht mehr zu retten ist. Dass ich ein Mensch bin, der so böse und so schlecht ist, dass es für mich keine Rettung mehr gibt. Und jetzt will ich Sie direkt fragen, gibt es noch Rettung für mich? Kann ich denn überhaupt noch gerettet werden? Und dann sagt Bruder Andrew, ja natürlich, zu Jesus kann jeder kommen. Egal, ob es ein Mörder ist oder was auch immer. Sie können, egal wie schlecht und böse Sie sich fühlen, Sie können zu Jesus kommen und von ihm gerettet werden. Was passiert? Die Frau übergibt ihr Leben Jesus. Sie wird auf einmal zur größten Mitarbeiterin von ihm, zwingt die Leute sogar, sonntags in die Kirche zu kommen, sonst wären sie gefeuert. Ja, also sie war wirklich eine druckvolle, garstige Person, aber da hat sie dann angefangen, das zum Guten zu bewenden. Und die große Frage ist, was hat Bruder Andrew machen müssen? Er sollte einfach nur die Schnauze halten. Er sollte einfach nur ruhig sein. Er sollte kein Wort sagen. Und kaum macht er das, wo man denkt, ja, wie kannst du dann denn für den Herrn aktiv sein? Da merkt man, kein Problem für Gott, Gott hilft dir, Gott bringt das schon zu seinem Ziel. Aber was haben wir bei Bruder Andrew auch gesehen? Er war bereit dafür. Er hat seine Bereitschaft gezeigt, er wollte unbedingt den Leuten weitererzählen. Dass es eine ganz andere Wendung genommen hat, wie er sich's ausgemalt hat, das ist dann so, aber damit kann er gut leben. Aber er selber hat gemerkt, Gott bringt das zum Ziel, aber ich muss einfach nur bereit sein. Wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann dürfen wir erleben, wie Gott uns auf dem Weg hilft. Aber wir sollen lediglich die Bereitschaft zeigen. Das ist das, was wir tun sollen. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, Christus soll alle Zeit allerhöchste Priorität haben und dafür müssen wir regelmäßig unser Leben hinterfragen. Als zweites haben wir festgehalten, wir sollen täglich unser Ich-Denken ablegen und dann werden wir das wahre Leben erlangen. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott hilft uns auf dem Weg und wir sollen lediglich Bereitschaft zeigen. Amen.